Hallo, hallo. Hallo.
Hi.
Hi, Michael. Was für ein Zufall,
hi, Michael.
Dass du heute auch hier bist. Ja, wir haben wieder die Witze ausgepackt aus dem letzten Jahrtausend. Ist gar noch gar nicht
cool.
So lange her, hätte ich auch letztes Jahrhundert sagen können. Und wir sind heute beide hier. Beide. Krass.
Ja,
cool.
Ja, ich bin immer so einsam, wenn du nicht bei mir bist.
Ach so, ach du bist das,
ja.
Der so einsam ist, wenn ich nicht da bin.
Ja, irgendwer muss ja einsam sein, wenn du nicht da bist.
Oh, gemein.
Irgendeiner muss den Job ja machen.
Ja, da hat sich Michael bereit erklärt und wir...
Dich mal zum Japanuary eingeladen.
Richtig, ich bin heute im Japanuary. Ihr wisst, ihr denkt ja sonst immer, ich kann überhaupt nicht sehen, deswegen gucke ich keine Filme. Weil ich ja jetzt auf dem rechten Auge blind werde. Aber lass ich einfach so stehen. Aber ja. Nein, Michael meinte, hier, möchtest du nicht mit mir auch im Japanuary vertreten? Japanuary ist ein schwieriges
ja,
Wort.
Ja, du bist, wir haben ja so lange nicht mehr über Filme geredet.
Ja, stimmt. Also schon,
ich glaube, wir haben das letzte Mal tatsächlich über einen Film geredet, als ich noch in Deutschland war.
Nee,
als wir noch Filme zusammen gucken konnten.
Wir hatten über Dune geredet.
Ach so, ja, stimmt, ja, so Sachen, die wir im Kino sehen konnten. Oder Monster Hunter haben wir auch gemacht.
Ja, ich wollte ja eigentlich demnächst auch mal Matrix sehen mit ein paar Menschen. Die Gruppe, mit denen ich sonst immer Matrix gucke.
Dann können
jedes
wir
Jahr.
Gern darüber reden.
Da ist das Problem, der läuft nicht mehr.
Wundert mich nicht.
Der läuft seit dieser Woche nicht mehr. Jetzt könnt ihr das datieren in mein Kino, wenn ihr wisst, wo ich bin. Und seit dieser Woche läuft er nicht mehr. Und wir hatten erst alle ab dieser Woche Zeit und dann geht das halt nicht.
Gut, dann gebe ich ganz kurz meine Meinung zu Matrix, also zum Neuen, zum Besten.
Ja, ich las deine Rezension auf Letterboxd.
Ja, also er ist jetzt nicht sonderlich toll und nicht sonderlich schlimm.
Der existiert.
Ja, der ist irgendwie enttäuschend in dem Sinne, dass es eigentlich nichts gibt.
Ist ein Film, glaubst du?
Ist ein Film.
Hat er Schauspieler?
Es gibt ein paar gute Szenen. Ja, er hat Schauspieler. Es gibt ein paar gute Szenen, es gibt ein paar schlechte Szenen.
Also so ein Film, ja, würdest du sagen.
Ja.
Gut, wir reden heute auch über einen Film. Ganz
genau,
normal.
Wollte ich gerade sagen.
Im Japanuary.
Der mich zumindest... Ich möchte kurz anmerken, ich habe dich also quasi angeschrieben nach dem Motto, ob du mit mir was extrem Dummes schauen und besprechen möchtest. Und das Ding ist, ich weiß bis jetzt noch nicht, was du davon hältst. Ich weiß nur, dass du meinst, dass der schlauer ist als unsere Debatten auf unserem Discord-Server.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob du mir das jetzt übel nimmst, dass du diesen Mist gucken musst.
Achso, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Ne, das ist interessant.
Nee,
ich habe da gar nichts so gesagt.
Also ich habe so den leisen Verdacht, dass du zumindest ein bisschen Spaß hattest.
Wie kommst du darauf? Michael, also ohne den Titel jetzt zu verraten, wie kommst du darauf?
Ist halt dumm.
Okay, gut. Also, ich, ohne jetzt mich da, ich fühle mich davon jetzt mal nicht beleidigt, sondern sehe das positiv, dass du sagst, dass
nee,
ich
wir wissen
Spaß
ja, dass du, ja, wir wissen ja, dass du durchaus der dummen Unterhaltung nicht abgeneigt bist.
Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Und das ist ja gut.
Ja, also so generell oder für den Film?
Nee, so allgemein. Also es ist auch vorteilhaft, wenn man diesen Film sehen möchte.
Der hat ja sogar eine Fortsetzung.
Das sind drei Teile.
Ach so, der hat sogar zwei Fortsetzungen, ja, noch besser.
Ja, ich habe diesen ja hier erst gesehen, weil jetzt Ende des Jahres der dritte Teil halt hier im Kino lief und ich ein paar Mal den Trailer gesehen hatte und ich sah, dass Plastikmöwen den Protagonisten in die Nippel beißen, während er Prometheus-artig an der Klippe hängt. Und ich fand das geil und dachte mir, scheiße, ich muss diese Filme sehen.
Ja, und dann
habe ich mir die ersten beiden angeguckt und den dritten im Kino und
ja, das ist doch gut. Worum geht's?
Ganz kurz, das zu spoilen, die Fortsetzungen werden nicht schlauer.
Das habe ich mir irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht warum. Also es geht worum geht's, Michael?
Ja. Verkünde.
Okay, es geht um einen Film, der hört auf den Titel, im Englischen zumindest, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, The Mole Song Undercover Agent Reggie.
Ja, den deutschen Titel kann ich dir ganz einfach sagen. Den gibt's nicht, weil der in Deutschland nicht erschienen ist.
Gut, dachte ich mir schon, ja. Wahrscheinlich ist
aber
der
den japanischen
noch.
Titel gibt es.
Ja, der auf Japanisch heißt der Mogoda no Uta Senyu Sosakan Reiji.
Ja. Das hast du sehr gut gemacht.
Danke. Muss ja und, ab und zu irgendwelche Wörter vorlesen können.
Ja, das ist sehr schön, dass ein Film aus dem Jahre 2013 Regie geführt hat, Takeshi Mike. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, Takeshi Mike, so heißt der.
So stand es doch in dem Trailer von 13 Assassins, oder?
Ja, ich glaube, Takeshi Miike stand da drin, ja, mit zwei
E. Aber Miike muss man ja nur falsch aussprechen.
Also Mike. Das stimmt, ja. Aber da stand Takeshi statt. Im Trailer von 13 Assassins auf der Blu-ray von, wie heißt er denn, der Verfilmung da?
Was, Blade of the Immortal?
Ja, genau. Genau, wenn ihr da den Trailer am Anfang guckt, den Vorab-Trailer zu 13 Assassins, dann guckt mal nach dem Takeshi Mike.
Ja, natürlich Takeshi Miike. Und ich möchte ganz kurz noch was vorwegnehmen. Ich habe zum dritten Teil ein Interview sowohl mit Herrn Miike als auch mit dem Drehbuchautor, der ist Kankuro Kudo. Ich weiß gar nicht, hat er noch irgendwie was Cooles geschrieben? Achso, der hat Zebramann geschrieben und Go und Ping-Pong und Zebra. Der hat ziemlich viel gutes Zeug geschrieben.
Ja.
Und eben dem Hauptdarsteller gelesen. Und die haben sich das ganze Interview eigentlich nur über eine Sache unterhalten.
Mhm.
Dieser Hauptdarsteller, der heißt Toma Ikuta.
Ja.
Der hat am Anfang seiner Karriere sehr intelligente, literarische Filme gedreht.
Tatsächlich, ja.
Und dann hat er plötzlich das Angebot bekommen, diesen debilen Schwachsinn zu machen. Und die große Erkenntnis, die es über diese ganzen drei Filme gibt, das trifft wirklich auf alle zu. Und Miike meint, das trifft auf alle seine Filme generell zu.
Ja.
Niemand in diesen Filmen macht eine Entwicklung durch. Es gibt keine Charakterentwicklung.
Das finde ich gut, ja.
Miike hat es ganz niedlich beschrieben, in seinen Filmen hast du eine Figur, die irgendwie Probleme hat und dann mehr zu sich selbst quasi wird, also ihre eigene Persönlichkeit mehr zum Vorschein kommt, dann durch die Hölle geht und dann ist es irgendwann vorbei.
Ja.
Auf die ein oder andere Weise.
Würde ich jetzt so per se schon mal zustimmen. Ja.
Und ich finde das super, dass du in einem der intelligenteren japanischen Filmmagazine so ein Interview hast, wo sich drei Typen unterhalten, dass der eine von denen drei Filme lang Vollidioten spielt und sich dabei nicht entwickelt.
Ja, hat er ganz gut gemacht, würde ich sagen.
Also, das ist schön.
Das mit dem Vollidioten spielen hat er auf jeden Fall hingekriegt.
Hat er sehr gut hingekriegt.
Ja.
Möchtest du mal was zum Inhalt sagen?
Ja, also wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken konntet, geht's bei The Mole Song mit dem Undercover-Agent, geht's um einen Undercover-Polizisten. Und
wo ist eigentlich Max? Der mag doch die Undercover-Polizisten so sehr.
Ich dachte, der mag einfach nur Polizisten.
Nee, wir hatten doch im Jahresrückblick festgestellt, dass er Undercover-Polizisten sehr, sehr mag. Aber
die sind ja auch schon hier. Irgendwie witzig. Ne?
Max, fühl dich schuldig.
Genau, Max, schäm dich. Und was sollte ein Undercover-Polizist in Japan anderes machen, als Undercover die Yakuza infiltrieren?
Richtig.
Und also das
macht er.
Genau, und dabei soll er halt die eine Familie, beziehungsweise den einen Clan da, der des Drogenhandels überführen und damit die direkt den großen Boss und so loswerden.
Ja, es gibt ja irgendwie diesen lustigen Kniff in Japan anscheinend, dass nur die Drogenfahndung quasi undercover Leute schicken kann und deswegen muss er halt nach Drogen fahnden.
Genau, und denn das wird im Film sogar auch erklärt, dass er eben das nicht kann, weil dass er das ansonsten nicht dürfte, denn Undercover-Polizisten irgendwo hinzuschicken in Japan sei sehr schwierig.
Ja.
Ja, und deswegen muss er dann halt den Maulwurf da spielen und gerät dabei in Situationen und lernt Menschen kennen.
Das ist korrekt. Ich habe mal eine Frage. Ja. Warum heißt denn dieser Film Mole Song?
Also Mole natürlich, ne, der Maulwurf, der Undercover-Agent. Ja. Der Song, weil es bei den Polizisten da diesen Mole-Song gibt, den sie dann singen. Wenn er eingewiesen wird, dann singen die ganzen anderen Leute im Polizeipräsidium so einen, den eben das Moguda no Uta, diesen ja. Moll-Song, und die haben den offensichtlich sehr oft geübt, sag ich mal.
Das Schöne ist ja, sie singen ihm ja quasi die Regeln vor.
Ja.
Eines guten Undercover-Polizisten, so von wegen, du gibst niemals deine Identität preis und so weiter.
Ja,
so
genau.
Das Übliche. Und am Ende des Liedes sagen sie, eine zweite Strophe gibt es nicht.
Ja.
Spoiler für Teil 2,
es gibt
eine zweite Strophe. Spoiler für Teil 3, es gibt eine dritte Strophe.
Oh mein Gott,
aber, was sind. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, im dritten Teil rappen sie.
Alter, das wird ja immer besser hier.
Ja.
Der wird natürlich auch nicht freiwillig Undercover-Agent, sondern weil er irgendwie den falschen Typen in der Knarre bedroht hat. Wo dann direkt ich so ein bisschen etabliert wird, er ist zwar ein sehr schräger Vogel, aber er hat eine gewisse Vorstellung von Moral.
Genau, also ich finde dieses Gespräch tatsächlich ganz interessant. Der hat halt so einen Ladenbesitzer mit einer Pistole bedroht. So.
Ja.
Begründung, ne, er ist zwar selber ein Perversling, wie er sagt.
Ja.
Aber dieser Ladenbesitzer ist halt ein Perversling ohne Moral. Das heißt, der hat dann irgendwelche Ladendiebinnen quasi gezwungen, ihm ihre Vagina zu zeigen und so Sachen. Und das ist halt nicht okay. Und da haben wir gleich etabliert. Das ist zwar unser Protagonist, ist halt ein Saftsack.
Ja.
Aber ein netter Saftsack.
Ja, er könnte auf jeden Fall schlimmer sein, richtig. Er hat eine gewisse Moralvorstellung.
Ja, er ist halt ein bisschen wie hier unser generischer, ein bisschen wie der generische Protagonist, wie zum Beispiel in Golden Boy.
Ja.
So der Perverse mit dem goldenen Herzen.
Ja, richtig. Und also eigentlich ein ganz netter Typ. Aber irgendwie auch ein bisschen seltsam.
Ja.
Richtig. Und dann, wenn er dann logischerweise nach irgendwie in die Yakuza reinkommt, wie gesagt, passieren da Dinge und er lernt seltsame Menschen kennen.
Erstmal finde ich ja den Weg in die Yakuza geil. Weil ich glaube, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, die besteht nur aus Tests.
Ja, also der Film beginnt ja so in medias res, wie man so schön sagt. Aber was eigentlich direkt danach aussieht, als wäre er schon bei der Yakuza und hätte irgendwas verkackt und wird gerade an die Wand gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wo sich dann dabei herausstellt, nein, das war nur einer der Tests, die er da, von denen er überhaupt nicht weiß, dass er die begehen muss, dass er die beschaffen muss, so rum.
Vor allem ist das irgendwie direkt 10 Minuten später.
Ja, genau. Das wird dann auch direkt erklärt. Das ist nicht so ein Flashback, das nach einer Stunde oder so kommt, sondern nein, ich glaube ja, dass das, klar, das soll natürlich so aussehen, als wäre der direkt bei der Yakuza und hätte irgendwie was da verkackt und so. Aber, das wird dann eben sehr schnell aufgelöst. Also da wird nicht irgendwie lang, da sitzt Herr Mike nicht lange drauf rum und sagt, ja, hier, die Auflösung, wie er dahin kam, diese verrückte Reise, die zeigen wir jetzt, sondern nee, das war eigentlich nur der Anfang. Und da ist er noch gar nicht bei der Yakuza.
Ja, das ist die verrückte Reise. Ja, ich finde das ganz lustig, wie sie dieses Ding quasi ein bisschen aufs Korn nehmen. Normalerweise hast du es ja, keine Ahnung, du hast diese Szene.
Ja.
So, der Fisch im Haimaul, da hast du den Freeze-Frame und dann, oh mein Gott, das bin ich, wie bin ich nur in diese Situation geraten?
Genau.
Und dann hast du den ganzen Film halt den Weg dahin und du bist quasi gerade im großen Finale oder kurz davor. Und hier ist das irgendwie so 10 Minuten später. Einfach so, hä?
Ja, das ist einfach so eine Szene von, wie du sagst, paar Minuten später vorweggenommen, einfach damit der Film einfach ordentlich anfängt.
Ja, vor allem hat das ja dann auch so schürt es ja die Erwartungshaltung, dass du denkst, boah, geil, da gibt's irgendwie der Typ nackt aufs Auto geschnallt. Das Auto hat auch eine ganz groteske, wo sonst der Mercedes-Stern, das Firmenlogo oder was hängt.
Ja.
Yeah. Hat ja irgendwie so einen Tierkopf oder so ganz grotesk. Und dann denkst du, boah, geil, das ist hier irgendwie das große Actionfinale und das hat halt mit dem Actionfinale überhaupt nichts zu tun, finde ich super.
Ja, was sehr wichtig ist in diesem Intro ist, dass nachdem diese Szene kurz gezeigt wird, wo er da auf dem Auto hängt, gibt es einen Schnitt zu seiner Zeremonie, meine ich, der dann ein sehr, sehr schlauer Mensch sagt, dass ein Yakuza vor allen Dingen lustig oder interessant, sagt er, glaube ich, auf Japanisch sein muss.
Ja, auf Japanisch sagt er immer Omoshiroi und das kann halt sowohl interessant als auch lustig sein.
Aber generell, also so aus dem Kontext des Films würde ich sagen, dass das beides heißen kann, aber eher lustig.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau, und das ist eine wichtige Regel. Also wenn ihr mal
das ist eine Yakuza, sehr wichtige
Regel. Wenn ihr mal die Yakuza werdet, auf jeden Fall lustig sein.
Ja.
Das gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich sag mal, so handlungstechnisch bis natürlich auf das Ende, weil der offensichtlich zwei Fortsetzungen braucht, dieser Film. Passiert jetzt nicht großartig was Überraschendes, so halt so ungefähr das, was man sich unter so eine Art von Film vorstellt, ne?
Ja, es ist halt tatsächlich so generischer, wie heißt es, Yakuza-Film oder Polizeifilm.
Genau.
Aber eben so irgendwo zwischen, manchmal ist es ernst gemeint, manchmal ist es die derbste Parodie und manchmal ist es einfach nur dummer Scheiß.
Genau, also der lernt natürlich den einen Typen kennen, der total nett zu ihm ist und den er cool findet. Dann hast du die einen, die wollen Drogen, dann hast du die, die keine Drogen wollen, dann lernt er den einen mit irgendeinem total Bekloppten kennen und hast deine heroischen Opfer und sowas, bla bla, was halt in so einem
das Yakuza-Film. Das Love Interest.
Genau, wo er dann irgendwann zwischen die Fronten Yakuza und Polizei geschubst
Richtig.
Wird. Hat also alles drin, was man sich vorstellen kann. Und man hat den Katzenmann.
Ja, der Katzenmann ist super. Welcher Schauspieler ist das überhaupt?
Ich weiß ja gar nicht, wie der Typ heißt.
Warte mal, der Schauspieler heißt Takashi Okamura.
Okay.
Moment, ist das tatsächlich? Ja, das ist Nekozawa.
Ja,
der sieht eigentlich, ich sehe hier gerade ein Bild von ihm mit Haaren, das ist ganz anders. Ja, ich glaube, das bekannteste, was er gemacht hat, ist hier von Mieke Yokai War, die beiden.
Mhm.
Aber sonst, nicht so viel Bekanntes.
Ja, das ist halt der böse Rivale aus dem anderen Yakuza-Clan.
Der halt Nyant.
Genau, der sagt immer Nyant am Ende der meisten Sätze oder macht irgendwelche anderen blöden Katzenwortwitze, hat auch sehr komische Zähne.
Ja. aber ganz, ganz wichtig, wo wir gerade noch bei der Besetzung sind, lass uns mal noch ein bisschen bei der Besetzung bleiben. Es gibt ja diesen einen Yakuza, der die Drogen vertickt, der Blonde. Ja,
der mit dem blonden Haar, genau.
Die Figur heißt Tsukihara.
Ja.
Kennst du den?
Bestimmt. Aber woher kenne ich den?
Aus Crow Zero, das ist der Hawaii-Hemdmann.
Ach, er ist das ist gut, ja.
Ja, guter Mensch, der war auch in JoJo's Bizarre Adventure, sehe ich hier gerade.
Welcher war er denn? Gespielt?
Moment.
Ja, also Cross Zero, ich glaube, da hatten wir da im Podcast drüber geredet, ich weiß gerade gar nicht.
Bestimmt. Achso, da war er Anjuro Katagiri im JoJo.
Ja, gut.
Ja. Aber ja, cooler Typ. Ansonsten haben wir noch einen Menschen dabei namens Kenichi Endo.
Ja.
Den manche vielleicht kennen aus Visitor Q, wo er versucht, seine Tochter zu bumsen und ich glaube, es mit seiner Erektion nicht so ganz hinkriegt oder irgendwie sowas war das.
Okay.
Ein fragwürdiger Geselle, der hier die liebreizende Kasumi heißt sie, glaube ich, spielt.
ja, Akagiri Kasumi mit einem Z und einem S.
Ja, also dem Namen nach eine Frau natürlich. Ansonsten ein Herr. Aber das sorgt auch schon für Verwirrung. Und wir haben natürlich noch Ren Usugi als einen der Yakuza-Bosse, ganz wichtig. Aber den großen, großen Star müssen wir erwähnen. Shinichi Tsutsumi als Papillon.
Ja, das ist der Beste. Also eindeutig die beste Held. Figur. Er ist der coole Kumpel, den unser Protagonist innerhalb der Yakuza findet.
Ja, noch der Vollständigkeit halber erwähnt, das Love Interest. Juna heißt sie, wird gespielt von Lisa Naka, die unter anderem in Summer Wars und das Mädchen, das durch die Zeit sprang, dabei war.
Ja.
Also die beiden Anime-Teile.
Ja.
Ja. Aber das ist so der wichtige Teil der Besetzung. Aber ja, nochmal ein bisschen zurück zur Handlung. Ich finde das sensationell, wie sie ihn zu Anfang quasi von einem Test zum anderen schicken. Das geht ja los, dass er losgeschickt wird, Kasumi zu treffen in so einem Puff quasi.
Ja, so ein
und dann,
ja, doch, stimmt.
Ja, und da kommt da erst so eine liebreizende Dame in so halb Polizeiverkleidung und will ihm da irgendwie ein bisschen zu Recht Maßregeln, wo er dann schon ankommt. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding, dass das etabliert wird, dass er eine Jungfrau ist.
Ja, das natürlich ist er eine Jungfrau. Daraus muss er Kräfte ziehen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, zielt das, glaube ich, aber oft so dieses Yakuza-Film-Klischee, weil die ja alle immer irgendwie ständig vergewaltigen und machen und Kram. Und er ist dann hier und sagt so, Entschuldigung, können wir damit warten, bis ich mein erstes Mal mit einer Frau hatte, die ich wirklich liebe? Genau. Und dann kann er sie bumsen. Ja. Das ist so seine Moral.
Also, das macht er nicht, Spoiler, aber er könnte. Mhm.
Ja, das ist aber wichtig, dass er erstmal einmal mit einer Frau macht, die er auch wirklich mag. Richtig. Danach ist dann alles offen, aber einmal muss das sein.
Das ist für ihn keine Figurenentwicklung, aber das möchte er so.
Richtig, richtig. Und dann wird er eben von der anderen Kasumi, die eben von diesem freundlichen Herrn gespielt wird, quasi ausgeschaltet und dann direkt aufs Auto geschnallt.
Ja, da wird er dann einmal durch die Gegend gefahren, danach wird er ein bisschen durchgebürstet.
Ja. Und dann wird er quasi zur Yakuza gebracht.
Genau, wo sich dann herausstellt, dass das auch gar eigentlich nur Polizisten sind, die ihn alle verarscht haben, und der hat jetzt den Test bestanden. Und ich glaube, danach singen sie das Lied für ihn.
Drogenpolizisten.
Genau.
Ja, genau, danach singen sie das Lied für ihn, aber da kommt halt auch schon der nächste Test, dass er dann ja quasi zur richtigen Yakuza kommt und in diesem Casino, was irgendwie halb Tiger, halb Panther, glaube ich, ist.
Ja, genau, halb Tiger, halb Panther, sehr wichtig.
Und da sind dann so die Katzenmädchen.
Ja.
Und da macht er halt Stunk und spielt falsch und wird verprügelt und man möchte mit seinen Hoden Golf spielen. Ja. Und er trifft dann eben letztendlich Papillon, der erstmal seinem Handlanger die Nase umdreht und davon träumt, dass er dann da quasi die Nase als Vase benutzen kann, damit Schmetterlinge da rumfliegen. Ich finde das so grandios, dieses Bild. Also sie zeigen es halt auch. Es ist fantastisch.
Ich glaube, der Protagonist stellt sich das ja dann so vor, wie er das
genau,
meint,
genau.
So, Nase umgedreht, ja, da tut man dann Blumen rein, damit die Schmetterlinge da rumfliegen.
Ja,
fantastisch. Ja, diese komischen, ich sag mal, etwas lieblicher aussehenderen Cut-Ins, die man da dazu hat, mit diesen diesen Pappmaché-Figuren der Protagonisten, so sehen die so ein bisschen
aus. Das ist ja ein bisschen wie die schlechten Animationen in Happiness of the Katakuri.
Was heißt denn die schlechten Animationen?
Naja, du weißt, was ich meine.
Ah, da ist der Hund dabei.
Ja, es ist großartig.
Ja.
Und da kommt dann auch eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Film, und zwar, dass er dann quasi mit Papillon kämpft und Papillon ist ein bisschen enttäuscht, weil unser Professor Lady natürlich ein bisschen langweilig ist.
Mhm.
Und er sagt dann, ey, ich zeig dir jetzt mal was richtig Geiles. Du stehst auf Schmetterlinge, ich zeig dir Schmetterling, den du noch nie gesehen hast. Und dann holt er den Cho-Cho raus. Und Cho kannst du halt auf Japanisch einerseits als Schmetterling lesen und andererseits eben als Darm.
Ja,
das heißt, dann gibt's so eine Knetfiguren-Animation, wie er sich den Bauch aufschneidet, seinen Darm rauszieht, daraus einen Schmetterling formt und der dann rumfliegt, und dann fliegen da überall die in den englischen Untertiteln, die wir jetzt hatten, hieß es Gutterfly,
genau.
Großartig übersetzt.
Ja.
Ganz fantastische Szene. Die wird uns dann auch über 3 Filme verfolgen.
Die ist auch wichtig. Also, dass unser Herr Papillios davon so beeindruckt, weil der Schmetterlinge so toll findet.
Ja, es ist fantastisch. Es ist einfach so eine dumme Idee, so ein dummes Wortspiel. Dass das da auch noch in Englisch so gut funktioniert, ist hervorragend.
Das ist großartig. Da hat sich jemand ordentlich Gedanken gemacht bei der Übersetzung. Also,
ja.
Die Gutterfly ist schon ein extrem gutes Wort.
Ne, und es ist einfach so dumm. Und das ist so eine Sache, die mich an dem Film so ein bisschen stört. Dieser komplette Wahnsinn, der am Anfang zelebriert wird, das halten sie nicht ganz durch.
Nicht ganz, nee, stimmt. Der wird schon ernster, würde ich sagen.
Der wird ein bisschen ernster, ein bisschen normaler.
Ja.
Also ich meine, dumm ist halt die ganze Zeit.
Auf jeden Fall.
Aber so diesen kompletten Wahnsinn halten sie leider nicht ganz durch.
Ja.
Also so ein bisschen schade, aber ab da sind dann halt Reiji und Papillon die besten Freunde, und das ist, glaube ich, ein ganz fantastisches Filmduo.
Ja, sie werden Kyodai, sagen sie, glaube ich.
Ja, Kyodai ist ja einerseits quasi Geschwister, also wohl Bruder als auch Schwester. Und in der Yakuza wird es halt eben benutzt für quasi Bruder.
Ja.
Ne?
Genau.
Und da ist ja alles eine Familie. Der genau. Boss ist ja immer der Ojabun heißt es auf jeden Fall, der Vater.
Ja.
Ne? Und sie sind ja quasi Geschwister. Und da beschließen sie jetzt halt, dass er offiziell Yakuza-Mitglied wird.
Richtig.
Und ja, dann gibt's aber Stress mit Nekozawa, der ihn gerne vorher fertig machen möchte, um einen Bandenkrieg anzuzetteln. Und dann aber erst begreift so, scheiße. Der ist ja noch gar nicht drin, das bringt nichts, wenn ich das anfange.
Also ich finde das gut, wie er da seine eigenen Typen anschießt, damit er sagen kann, hier, er war das. Und dann sagen die so, oh nein, lass den meine Ruhe, der ist ja noch gar kein Yakuza, das bringt ja überhaupt nichts.
Ja,
und die beiden liegen da halt so warten. Am Boden mit zerschossenen Knien, so,
Wofür haben wir das denn jetzt gemacht? Und er sagt, oh, jetzt meine Leute, die haben mal so viel abbekommen.
Ich meine, verhauen sie ihn dann ein bisschen.
Ja. Ich finde auch diesen Kampf großartig. Ein bisschen noch davor.
Ja.
Wo quasi Reiji und Papillon trinken gehen in irgendeinem so schäbigen, oder eigentlich ganz schön feinen Nachtclub.
Ja.
Und dann eben Nekozawa und seine Leute da so einen Stress anfangen. Und Reiji sagt, hey, ich übernehme das. Und Papillon sagt so, okay, 3 Minuten hast du. Und dann kriegt er dieser Film packt manchmal so dumme Klischeewitze aus.
Ja.
Tabasco als Augentropfen.
Ja.
Es sieht aber auch so richtig fies aus, wie der da die rote Suppe in den Augen hat. Und natürlich ist er ein Maulwurf und kann im Dunkeln quasi sehen.
Ja, das liegt aber eher an Nekozawa und nicht an ihm. Also sein Liebchen, das da auch noch anwesend ist, macht dann das Licht aus und er sieht halt Nekozawa, weil Nekozawa so falsche Zähne hat.
So, ja, der hat diese Fangzahn-Grills.
Da sind sie noch, hat er noch keine Fangzähne, aber da sind sie halt
auch. Ach stimmt, also so Bling-Bling.
So am Bling, genau, er hat so Bling-Bling Zähne und deswegen sieht er ihn natürlich im Dunkeln und dann. Also, aber wie du sagst, die Klischeewitze da sind schon, also einerseits zeigt er dann, wenn er nichts sehen kann, natürlich auf die falsche Person, nämlich auf so eine Entenstatue, das ist glaube ich, oder eine Gans oder sowas. Irgendein Vogel war.
Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Fuchs oder sowas.
Ach, ich glaube, es war ein Vogel. Naja, ist auch eigentlich egal.
Auf jeden Fall
zeigt er auch eine Statue, genau. Ja. Also eigentlich total klischeehaft natürlich und er meint auch, dass er nach 20 Sekunden eigentlich schon verloren hätte, obwohl ihm eigentlich sein Kollege 3 Minuten gegeben hatte. Also genau das, was man erwartet eigentlich, aber
ja. Also, irgendwie ist es halt doch gut.
Funktioniert halt schon, ne? Also so
ja, rein vom. Ich glaube, der
ist halt schon witzig präsentiert.
Ich glaube, der schlimmste Klischeewitz ist dann natürlich, wenn es um seine Jungfräulichkeit geht.
Ja.
Und so, wir nähern uns langsam dem Ende. Papillon hat ein schlimmes Schicksal erlitten, da reden wir später drüber.
Ja.
Und er weiß, jetzt geht's langsam aufs Finale zu und er möchte halt vorher seine Jungfräulichkeit verlieren. Das heißt, er verkleidet sich als Geschenk.
Ja.
Schleicht sich wie so der letzte Perverse in die Wohnung seiner Liebsten.
Ja.
Und kommt dann da halt so langsam rausgekrochen und sagt dann zu ihr so, ey, ich will dich ficken.
Ja. Nicht, also er ist schon ist da ein bisschen, sagen wir mal.
Er ist schon schlimm.
Ja, er ist auch sehr direkt sehr da, ja.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, als Parodie gemeint auf so diese ganzen Yakuza-Filme, wo dann halt die harten Typen losziehen und einfach nochmal die Frau nehmen.
Ja, ne? Ja, müssen sie nochmal vor der Schlacht müssen sie nochmal.
Genau, nochmal die Wurst in den Senf dippen.
Richtig.
Man muss dazu sagen, dass sie ja tatsächlich irgendwie was laufen haben. Also sie mag ihn, er mag sie, das ist ziemlich klar, das ist auch beiden klar. Also das ist jetzt nicht so, dass er sich bei irgendeiner wildfremden Frau da irgendwie reinschleicht und sie dann schlimm belästigt, sondern er geht halt so zu seiner Geliebten und macht Dinge, die nicht so cool sind. Also sie sagt auch aber nein.
Ja, und dann geht er wieder in sein Geschenk zurück.
Er geht dann wieder zurück und sagt so, ey, scheiße.
Wenn du es dir anders überlegst, sag
ja, mir. Ja, na, er macht ja diesen pathetischen Monolog, wo er ihr dann auch endlich seine Liebe gesteht und auch sagt, ey, hier, ich war in vielen gefährlichen Situationen und immer, wenn es um Leben und Tod ging, hatte ich dein Gesicht vor Augen und dann wusste ich so, hey, es ist wert irgendwie oder da habe ich Mut gefasst. Konnte überleben und diesmal weiß ich aber nicht, ob ich es packe, so ungefähr. Und ich habe eine Scheißangst und ich wollte eigentlich nur mal halt einmal vorher ficken.
Ja.
Und das erweicht sie natürlich und sie sagt, hey, komm, dann machen wir halt.
Ja.
Und dann kommt so der Klischeewitz Nummer 1, dass sie meint so Verhütung und er hat dann eben so ein Zehnerpack oder was dabei und sagt so noch, unterschätze nie die Vorbereitung einer jungen Frau. So, hast du in 1000 Teenie-Komödien gesehen, dummer Witz.
Ja, ja gut, den braucht er immer noch alle.
Genau. Das ist dann der nächste dumme Witz, der steckt das Ding rein und kommt.
Ja, natürlich, sofort.
Und dann
sofort.
Machen sie es aber nochmal, dann geht das Ding halt wieder hoch.
Ja.
Und dann machen sie nochmal.
Da passiert
und dann
sofort, kommt das Gleiche wieder. Genau, richtig.
Und dann nochmal. Und dann fängt er an, sich vorzustellen, so seine Polizeikollegen, das sind auch nicht gerade die attraktivsten Männer.
Ja.
Wie gerade dieser Dicke mit der komischen Wulst an der Stirn,
so ein Drogenkopf. So ein Punkt auf der Stirn hat.
Ja, Spoilers hat seine ganze Familie. Und der liegt dann da irgendwie halbnackt in seiner Fantasie und fingert sich an der Brust.
Ja.
Und das turnt ihn ausreichend ab, dass sein Ding noch steht und er aber nicht kommt und er dann aber Sex haben kann.
Ja.
Und dieser ganze dumme Klischeewitz wird dann noch weiter ausgewalzt bis zur Szene, dass er die Typen dann wieder halt tatsächlich trifft, um Bericht zu erstatten und er sie halt nicht mehr ansehen kann. Und ich finde das lustig, wie einfach dieser komplett generische, dumme, plumpe Standardwitz einfach in 1000 Variationen fortgeführt wird, bis es eigentlich schon nicht mehr lustig ist und dann ist es doch irgendwie lustig.
Er reitet da schon lange drauf rum auf diesem Witz.
Ja. Und auf der Frau.
Ja.
Ja. Aber deswegen dieses Übertreiben von diesem schlechten Witz macht es dann doch irgendwie am Ende lustig.
Ja, ich glaube auch. Also gerade, dass er dann direkt 2-3 Mal direkt kommt, hilft da irgendwie so ein bisschen. Nicht, dass das einmal gemacht wird und dann. Also das wird halt immer noch weiter. Das ist schon. Also eigentlich viel zu viel, aber. Und der Witz auch eigentlich nicht gut, aber.
Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Helge Schneider-Witz.
Ja, genau, das macht man einfach, weil das ist diese, wie nennt man das, Sunken Cost Fallacy. Da, wir haben den jetzt einmal gemacht, wir müssen das jetzt weitermachen, wir können jetzt nicht aufhören. Ja. Wir müssen das jetzt zu Ende machen.
Richtig, richtig. Konsequenz und so, ja. Ne? Deswegen, weil es dann eben irgendwie so blöd wird und einfach immer weitergeht und immer weitergeht, finde ich es dann am Ende doch irgendwie gut. Ja, als ich das erste Mal gesehen, dachte ich mir auch so, oh ja, jetzt kommen halt die Kondome und ja klar, jetzt spritzt er zu früh ab und bla. Aber es gehört halt einfach kein Ende.
Ja, das ist, der macht immer weiter. Also, so 6-7 Minuten mit auf diesem einen blöden Witz funktionieren schon.
Ist schon irgendwie gut und das Schlimme ist ja, dass das kommt auch in den nächsten Filmen wieder. Das ist hier nicht vorbei.
Das mit dem Witz oder der gleiche Witz oder dass der wieder Witze so gegen die Wand fährt?
Nee, dieses mit den Vorstellungen von den Herren
und
den Nippeln und so. Also die anderen beiden Filme sind sehr repetitiv. Die wiederholen gern Szenen aus den ersten, also aus den vorangegangenen Teilen.
Ach, Mika hat einfach nur 3-mal den gleichen Film gedreht.
So ungefähr, ja. Nee, aber im zweiten und dritten kommen tatsächlich so die Highlight-Szenen aus dem ersten und im dritten halt dann auch nochmal aus dem zweiten. Ist es irgendwie, wir müssen das nochmal zeigen, weil cool oder so. Und da kommen eben die Nippel auch nochmal wieder. Ja. Es hat kein Ende mit diesem Witz.
Das glaube ich, ja. Also überrascht mich gewiss. Zumindest nicht, richtig. Ja. Aber wie das halt so. Natürlich, das ist ja ein Yakuza-Film, der muss auch seine dramatischen Momente haben. Seine komplett ernsten Momente und was ja so für so diese japanischen, ich weiß nicht, so Action-Komödien in diese Richtung relativ normal ist, dass die eigentlich einen sehr, sehr seriösen Grundplot haben, wo schlimme Dinge passieren, an denen man Spaß hat. Und dieser ganze Blödsinn eher so auch noch passiert.
Ja.
Deswegen passieren hier leider auch schlimme Dinge.
Ja, aber kurz bevor wir zu den richtig schlimmen Dingen kommen, was ich ganz interessant finde, ist so der erste Moment, wo es ein bisschen ernster wird, wo wir auch gezeigt kriegen, dass Papillon kein komplettes Arschloch ist.
Ja.
Na, also ich meine, wie der eingeführt wird, ist der auch ein richtig mieses Schwein. Ja. So wie der da die Frau behandelt und so weiter. Also generell, die Filme sind nicht unbedingt nett zu Frauen. Also wer jetzt hier irgendwie was Feministisches erwartet, bitte nicht schauen. Also lieber nicht.
Würde ich so zustimmen.
Aber Da gibt es ja, wenn sie dann irgendwann sich auf den Krieg vorbereiten, auf den Bandenkrieg, geht ja die beiden los und treiben Geld, denn das geht ja, los, dass sie unter anderem hier Kitanos, wie hieß es denn, Outrage verarschen, indem sie dann mit diesem Riesenbohrer zum Zahnarzt reinkommen und dem Typen den Kopf wegdrillen, zum Geld eintreiben. Ja. Und dann gehen sie ja irgendwann zu diesem Ex-Yakuza, Gastauftritt von wie heißt er? Mist. Tedajima.
Woher kennt man den denn zum Beispiel?
Aus allen Mieke-Filmen.
Aus allen, okay, ja.
Aus allen, ich glaube Susumu heißt er.
Ja.
Und der ist hier halt nur. Genau. Moment, ich finde ihn noch. Auf jeden Fall ist er hier nur auf einem Foto, oder ja, ist Susumu Tedajima. Ist hier nur als Foto quasi anwesend, aber man sagt so hier, der ist irgendwie den Drogen zum Opfer gefallen und schuldet dann noch ganz viel Geld und so Kram. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Papillon Drogen hasst und verachtet und so weiter.
Ja.
Und dann gehen sie eben auf diese kleine Kackinsel von den Eltern das Geld eintreiben. Und das ist halt so ein ganz hutzliges, kleines Ehepaar, schon irgendwie 100 Jahre alt, und die hausen da eben im Nichts.
Ja.
Und haben keine Kohle, kommen gerade zurück vom, keine Ahnung, Holz sammeln oder irgendwas.
Ja.
Vielleicht haben sie auch Gemüse geerntet, ich weiß es nicht. Und Deji denkt halt so, der will jetzt das Geld da eintreiben, also richtig viel Geld, was er eintreiben will.
Ja, also 40 Millionen Yen oder so sind es, glaube ich.
Und letztendlich schenkt er denen dann halt irgendwie Geld. Ich habe mal ausgerechnet, das waren, glaube ich, so knapp 15.000 Euro, die er ihnen dann letztendlich schenkt und sagt, hier, euer Sohn, der ist da irgendwo im Amazonas Schmetterlinge forschen.
So. Ja.
Dass die irgendwie ein gutes Bild von ihrem Sohn haben.
Genau, und dass der kein schlechter Mensch ist, wird ja tatsächlich relativ früh schon etabliert, wenn sie das erste Mal auf Nekosawa treffen, wo er zumindest direkt sagt, mit Drogen will überhaupt nichts zu tun haben. Das versucht er aktiv zu bekämpfen.
Genau, also der hat auch so zumindest ein paar Prinzipien und ist so prinzipiell ein ganz stabiler Typ, wenn er nicht gerade seine Anfälle hat.
Wenn er nicht Leuten die Nase umdreht.
Ja, wenn er nicht gerade wieder zu viel Spaß möchte.
Ja, richtig. Ja, generell ist er deswegen allein schon die beste Figur, weil er immer Spaß haben möchte und Leute dazu auffordert, eine lustige Geschichte zu erzählen. Das hat ihn mir direkt sympathisch gemacht. Da habe ich mir gedacht, der will, dass jemand eine witzige Geschichte erzählt. Das ist doch super.
Ja, vor allem der Typ hat auch die ganze Zeit nur Spaß.
Ja, bis auf eine Szene.
Ich meine, debile Grinsen.
Hat er nur Spaß, ja.
Ne, also das ist schon der Fröhliche. Der hat auch immer diese geilen Anzüge an mit den Schmetterlingsmustern drauf.
Ja, er sieht auf jeden Fall schon gut aus. Also sein Tattoo ist natürlich auch ein riesiger Schmetterling. Ist ja klar.
Natürlich.
Was auch sonst.
Ja.
Aber also er ist schon die beste Figur, sind wir uns einig.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so viel auch Spoiler, er ist alle drei Filme über da.
Ja, also er wird ja teilweise schwer beschädigt, aber er kommt direkt im ersten Film auch schon wieder zurück.
Nur zu seinem Vorteil.
Ja, richtig, die Szene ist großartig.
Aber ja. Willst du mal erzählen, wie das dazu kommt,
so,
was mit ihm geschieht?
Klar, irgendwann wird natürlich unser Protagonist in die Yakuza aufgenommen, in den Clan da, indem er die Schale frisst, aus der er den Alkohol trinkt.
Da müssen wir auch noch mal drüber reden, ja, ganz kurz. Lass uns da mal kurz bleiben.
Okay.
Es gibt dieses Aufnahmeritual, wo er quasi eigentlich Sake trinken soll, und zwar 3,5 Schlucke aus so einem Schälchen.
Ja.
Und dann soll er ein Sprüchlein sagen und sich die Schale in die Klamotten stecken.
Genau, so um zu zeigen, und jetzt ist er da. Und dann ist er der Sohn des Yakuza-Bosses.
Genau, und generischer, schlechter Witz. Er hat sich natürlich seinen Text auf die Hand geschrieben und ist zu schwitzig und kann es deswegen nicht vortragen.
Ja, wobei
und,
ich das...
was macht er aus dieser Situation?
Also diesen Witz, der ist schon extrem scheiße, aber ich finde die Reaktion von Papillon darauf extrem gut. Der macht einfach...
Ja.
Papillon zieht einfach dauernd lustige Gesichter und der guckt halt dann so... Er macht schon ein sehr gutes Gesicht. Schaut...
Ja, müsst ihr euch der ist mit einem sehr guten Gesicht geboren.
Der kann nichts dafür, ja, meinst du?
Ja. Ja,
ja, sorry. Gut. Mach weiter.
Ja, aber... Genau, er sitzt dann da und weiß halt nicht mehr, was er sagen soll und versteht alles falsch, was die anderen ihm irgendwie sagen.
Ja, er äxt den Alkohol.
Genau, er äxt den Alkohol und dann kommt halt so dieses Jahr, quasi, du musst dir die Schüssel einverleiben, und er denkt sich auch, einverleiben, okay, ich muss das Ding fressen.
Ja.
Und dann zerbeißt er halt diese Keramikschüssel und schluckt die einfach Und dieser alte Yakuza wirkt ihn noch so, ah, schmuck's aus, schmuck's aus. Und er kloppt ihn aber weg und steht dann da und reißt irgendwie so einen Spruch, so, ah, oh, hier, ich bin der Beste, so ungefähr.
Ja.
Ich hab, ne, die Schüssel ist jetzt eins mit mir, ist jetzt Knochen und Fleisch und bla.
Ja.
Und das ist wohl beeindruckend genug, dass der Chef sagt, okay, entschuldigt, dass wir uns hier nicht an die Etikette halten, aber ey, die Pfeife gehört jetzt dazu.
Ja, und worauf ich da eigentlich hin wollte, nachdem er da aufgenommen wird, wird er natürlich sofort angegriffen von Nekozawa und seinen Kollegen. Ich hab jetzt vergessen, wie der Chef bei denen heißt, der ist aber auch nicht wichtig.
Ist egal, das ist halt die Gang aus Kansai, also genau, hier Osaka, die Gegend.
Genau, die Bösen halt, da wo Michael ist. Und dann, wo ich weiß gar nicht, ob du in Kansai bist, wobei das ist ja die Gegend generell.
Ich bin Quatsch. In Kansai,
ja. Quatsch, das ist ja die Gegend da. Da greifen die natürlich sofort an und die meinen aber, ja, wir beschützen den jetzt, der wird jetzt aufgenommen und wir wissen, dass die den alle wollen, da gibt's da natürlich den Riesenkampf und am Ende opfert sich natürlich unser Papillon für den Protagonisten, weil Nekozawa ihn in eine Falle gestellt hat, wo ihm dann die Beine weggeschossen werden, beziehungsweise werden zwei Magazine in die Schienbeine entleert.
Ich finde das super, wie diese Szene funktioniert.
Ja.
Denn das ist ganz irritierend gemacht.
Ja.
Nekozawa liegt unter irgendwas drunter, unter dem Auto oder keine Ahnung.
Unter dem Auto liegt er.
Ich verstehe es nicht. Und schießt halt von da.
Ja.
Und weil das halt Papillon mitkriegt, dass der da ist, hebt er halt einfach Reiji hoch.
Richtig.
So stemmt ihn in die Luft und hält ihn da und dann kann halt Nekozawa Reiji nicht erschießen, weil der halt unter dem Auto liegt und einfach nur schießt.
Ja.
So. Und irgendwann fällt er halt um, weil halt die Schienbeine zerbröselt wurden von den vielen Kugeln.
Yeah.
Und Nekozawa wirft eine Handgranate. Und dann geht aber irgendwie das Auto runter.
Ja, da geht so eine kleine Klappe runter, die er da irgendwie aufgebaut hat.
Es ist total irritierend.
Keine Ahnung, wo er die hergenommen hat.
Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Das ist auch ähnlich irritierend ganz zu Anfang, wenn wir dieses Training, diesen Test haben, wo Kasumi da mit dem Auto unterwegs ist. Da gibt's ganz groteske Schnitte, die schlimmer sind, als YouTube je sein könnte. Irgendwie, Kasumi steht draußen und im nächsten Moment sitzt er im Auto und redet da über diesen Megafon-Dings.
Ja.
Es ist total irritierend, was in diesem Film teilweise passiert. Das ist schon ein bisschen wie in Jojo, wenn Jotaro telefoniert und dann irgendwie nach draußen ins Auto steigt.
Ja, das schafft er, der ist halt gut, der ist schnell.
Ja, genau, und hier Nekozawa, der hat halt irgendwas, was plötzlich runterfährt, als wenn er hinter so einer riesigen Tür wäre, die dann runterkommt.
Ja.
Keine Ahnung, was da geschieht. Natürlich, erst will Reiji sich auf Papillon legen, um ihn halt zu schützen mit seinem Körper. Der dreht das natürlich um und dann wird natürlich auch sein Rückentattoo angekratzt und der fragt noch ganz praktisch, ah, fliegen meine Schmetterlinge noch und Und wir glauben, er ist verloren. Aber was geschieht mit ihm?
Also erstmal kommt er natürlich ins Krankenhaus, wo er da ordentlich am Rumkrepieren ist. Ihm wurden da schon die Schienbeine amputiert.
Ja. Nur die Schienbeine oder die ganzen Beine?
Also ich stelle das gerade vor, nur vorne das. Teil. Ja. Nein, von den Knien abwärts halt eben. Und da ist er da am Rumkrepieren, wird dann aber später von Nekozawa, der eben, der sagt, hihi, lass mal Spaß haben, kommt ins Krankenhaus, killt seine Wachen und nimmt ihn mit.
Nee, das ist nicht Nekozawa.
Ach nee, das ist sein Kumpel da, wie heißt er denn?
Das ist der Leopardenmann,
Der andere, genau, da war ich am Anfang verwirrt, weil der so ähnliche Tattoos trägt, stimmt, das ist dann ein anderer, der auch am Ende noch da ist. Genau, sein Kumpel auf jeden Fall holt ihn da raus.
Ja, also der hat vorher irgendwie für Nekozawa gearbeitet, der hatte sich dann mit Papillon geprügelt und Papillon hat ihn halt verschont und gesagt,
genau,
kommst mal wieder zum Spielen rum.
Genau, also Papillon hat ihn total fertig gemacht ursprünglich und deswegen hat dann aber gesagt, ha, du bist lustig, weil der irgendwie gesagt hat, dass er dem, wenn die beiden in die Hölle kommen, serviert er ihm halt ein bisschen, was hat er gesagt, was er ihm serviert? Weiß nicht mehr, irgendein Essen. Und da sagt er, das finde ich witzig. Okay. Ja. und dann nimmt ihn halt mit mit einem Doktor, wo sie auf einen Doktor treffen, der kein Japanisch spricht. das ist ein so wichtiges gut. Detail.
Ja.
Und der baut ihm neue Beine.
Ja.
Ja, und das war's. Und dann hat er halt neue Beine und kann Leute wegtreten.
Ich finde das super, wenn Papi irgendwann später halt zum Finale seinen großen Auftritt hat.
Ja.
Und dann eben ankommt und erklärt, hey, soll ich dir sagen, was mit mir passiert ist? Und dann sagt er, ja, bitte. Und dann sagt er, ey, hör aber gut zu, ich erkläre das nur einmal.
Ja.
Du wartest auf die lange, ausführliche Geschichte. Und dann sagt er immer nur, ja, da war halt dieser Typ, der kein Japanisch spricht und der hat mir geile Beine gebaut.
Ja, und das war's.
Ende.
Ja, und dann deswegen hat er jetzt neue Beine und kann wieder Leute wegreden. Also, das macht er dann auch sehr gut. Also klar, wir kriegen natürlich unseren, ich weiß nicht, da passiert ein paar Yakuza-Dinge da vorher, aber wir kriegen natürlich am Ende den große Event, wo dann die, wo natürlich die ganzen Yakuza überführt werden sollen, dass sie doch Drogenhandel machen und so.
Ja.
Mit den Russen auch noch schlimmer.
Und dass das Schöne ist, wie sie tatsächlich den Drogenhandel betreiben, denn es wird so die Info an Reiji gegeben, dass das in Hundefutterdosen geschieht.
Ja.
Das war natürlich ein Trick, um zu testen, ob er nicht doch ein Spitzel ist.
Ja.
Ein Maulwurf quasi. Und tatsächlich haben sie die dann eben Hunden auf den Rücken gebunden, die dann eben vom Schiff an Land schwimmen.
Ja. Yeah,
so richtig. Quasi Seehunde.
Genau, da haben sie da Dutzende Hunde, wundervoll. Die dann dahin schwimmen.
Ich finde die toll.
Werden natürlich auch noch alle festgenommen und dann sagen die Polizisten so, ja, aber den Reiji, den müssen sie jetzt auch noch festnehmen, denn der wird da jetzt als Opfer gebracht dafür, dass sie da drogenfrei sein können. Denn
ja.
Der wird halt auch gesucht mittlerweile, hat schlimme Sachen gemacht, versuchter Mord und so Kram. Umgebracht hat er selbst aber niemanden. Denn der muss ja, der Protagonist, der kann ja niemanden umbringen, das ist ja Quatsch.
Richtig.
Er hat auch den spektakulären Showdown mit dem Hawaii-Hemd-Mann aus Cross Hero, ja. Dessen Namen ich nicht weiß. Der blonde Yakuza, der halt mit Drogen.
Ja, handelt. Halt der Drogen-Yakuza.
Genau, den er dann verprügelt und natürlich kann er ihn nicht erschießen, das wäre Quatsch. Er ist ja der Protagonist, ist ja der Gute und er sagt, hier bereu deine Sünden und geht dann weg.
Ja. Genau, also die, ich sag mal, das letzte Drittel ist tatsächlich relativ normaler Yakuza-Film.
Ja, genau. Und dann also, sagt natürlich der Papilio sagt dann, ich gründe jetzt meinen eigenen Clan und bla bla und so. Wie man sich das halt eigentlich vorstellt. Also klar, Papilio, der ist halt Yakuza, der kann nicht einfach so damit aufhören. Deswegen macht er weiter.
Vor allem sagt der sagt jetzt vor allem hier, wir haben mit Drogen gedealt und das war eigentlich abgemacht, dass wir nicht mit Drogen dealen.
Ja.
Ich steig aus und er geht jetzt nach Kansai und übernimmt da die Gegend.
Genau, macht dann alle kaputt, sagt er. Und unser Protagonist schließt sich ihm an und sie haben noch den anderen Typen da dabei, den
Leopardenmann.
Genau, den Leopardenmann, danke.
Genau. Ja. Und das ist dann quasi die Geschichte vom zweiten Teil, aber da kommen wir ein anderes Mal vielleicht dazu. Noch ein paar Sachen, die ich hier irgendwie ganz toll finde. Wir haben sein Liebchen, die Junna.
Ja.
Und die hat zwei sehr merkwürdige Eigenschaften, die ich ganz großartig finde. Erstens ist sie irgendwie ein riesen Wrestling-Fan. Ihre ganze Wohnung ist voll mit Wrestling-Dekorationen.
Ja.
Warum auch immer.
Das wird auch nicht angesprochen. Also das ist halt
das wird nicht mal thematisiert. Da hängen einfach Poster und so irgendwie so Wrestling-Muster-Tapete und so Kram und finde sie einfach geil, offensichtlich. Yeah. Finde ich toll. Und sie gibt ja Reiji dann noch ein Abschiedsgeschenk.
Ja.
Ne? Und wir wissen erstmal nicht, was das ist bis zum Finale, wenn er dann mit dem Hawaii-Hemd-Mann kämpft. Und der erschießt ihn halt einfach. Und natürlich war es eine kugelsichere Weste, die schön mit Herzchen und seinem Namen und so dekoriert ist.
Richtig.
Und
da wird dann auch ins Herz großartig. Auf der kugelsicheren Weste geschossen, um zu zeigen, die kugelsichere Weste ist noch krasser als die Kugel, also seine die Liebe, die kann Liebe. Das natürlich, die gewinnt dann natürlich.
Ja, ja. Was ich aber auch super finde, ist, dass er eigentlich nie erzählt, was los ist.
Ja, er sagt nie, dass er Undercover-Cop ist oder so, wobei das ja eigentlich schon am Ende machen könnte.
Ja, also er will ja am Ende zu, aber er schafft's nicht.
Ja, er ist dann in diesem Flugzeug und also er haut dann ab mit Papillon. Aber mit Papillon würde ich auch abhauen, der ist schon cool.
Ja, aber ja, irgendwie, sie hat zwischendurch die Ahnung, aber weil das halt gerade bei diesem Kampf bei diesem Kampf mit Nekosawa ungefähr ist, geht's halt nicht, kann man gerade nicht diskutieren und er muss sie irgendwie ruhig stellen, ne? Und deswegen, ich finde das grotesk, dass er es nie irgendwie mal hier steckt, dass er einfach weiß, was los ist.
Er hält das irgendwie einfach für sich.
Ja, der ist halt ein Idiot, was soll man sagen.
Ja, also schlau ist er nicht. Ich denke, da können wir uns schon drauf einigen. Und der,
er guckt auch die meiste Zeit nicht sonderlich schlau, er redet nicht sonderlich schlau. Also er, dass du meintest, dass er da in drei Filmen den größten Idioten spielt, der sich nie verändert, das trifft schon ganz gut. Also.
Ja, es ist großartig. In drei Filmen hat niemand irgendwie eine Entwicklung.
Ja, das ja, Papillon brauchst du nicht entwickeln. Der hat das ja. Apex bereits erreicht. Also.
Oh, der hat noch das richtige Apex im
Drücken. Der verliert noch seine Arme.
nee, aber er wird noch geiler.
Ach so, er kriegt längere Beine.
genau. Ja, nee, aber das erzähle ich dir vielleicht nach der Folge.
Okay, ja.
Aber großartig. Und was ich bei Papillon auch noch ganz, ganz geil finde, ist, der hat ja vorher immer diese Schmetterlingsanzüge.
Ja.
Und wenn er dann zum Finale kommt als großer Cyborg-Terminator,
ja.
Da hat er diesen geilen Schmetterling-Projektionsanzug.
Ja.
Ne, da ist ja plötzlich, er hat diesen weißen Anzug und plötzlich ist da wie mit einem Projektor draufgeworfen so Schmetterlinge, die sich da so bewegen und rumzoomen und so Gedöns. Finde ich total geil, den würde ich auch.
Ja, nehm ich, also wenn ich den irgendwo finde.
Ja, ja. Und was ich noch geil finde, sind so ein paar Sachen bei der Inszenierung. Wenn Reggie da irgendwann so auf so einer Straße steht,
ja,
und gerade telefoniert und hinter ihm ist irgendwie gerade Sonnenuntergang, glaube ich. Und dann siehst du quasi die Richtung, in die er gerade schaut. Also quasi die entgegengesetzte Richtung. Da kommt dann der Leopardenmann auf seinem Motorrad das erste Mal. Und da ist aber plötzlich gerade der Mond riesengroß im Hintergrund.
Ja.
Es ist so dumm surreal.
Ja, dazu muss der Mond halt groß sein.
Ja, ich finde das nur geil, wie dieser Film, der eigentlich halt kompletter Kokolores ist, dann plötzlich so Bilder da reinballert, die halt saugut aussehen, halt super künstlich, also das sieht nicht entfernt, im Entferntesten echt aus. Und es ergibt auch halt keinen Sinn, dass du auf der einen Seite die Sonne oder auf der anderen Seite den Mond hast.
Das ist aber cool.
Ja? Aber es sieht geil aus.
Ja.
Ne? Und Sach macht er halt hin und wieder. Und warum? Ne? Und das halt auch noch eher in der ersten Hälfte. Ja, die zweite ist so ein bisschen normaler, abgesehen von den Hunden und dem Cyborg.
Ja, so ein normaler Yakuza-Film mit ein bisschen Comedy irgendwie noch.
Ja. Und großartig finde ich ja auch, wenn der Polizeichef ganz am Anfang ihm erzählt, was irgendwie passiert, wenn er quasi entdeckt wird, wenn er enttarnt wird.
Ja. Yeah.
Dann zieht er ihm einfach so einen Sack über den Kopf und wir sind plötzlich in dieser Animation, ja, wo er dann irgendwie noch ins Meer geschmissen wird und so Scheiße.
Genau, er wird noch gevierteilt oder gezweiteilt, in dem Fall von welchen Geiern auseinandergepickt.
Genau, und dann so diese kleinen Spielereien finde ich einfach großartig.
Ja, die hätten so gegen Ende ruhig noch öfter haben können. Also diese lustige Fantasiewelt, die sehen wir nur am Anfang ein paar Mal.
Ja, das also diesen ganzen Stil behalten sie schon noch in den Fortsetzungen auch bei. Der zweite ist halt insgesamt ein bisschen gemäßigter als jetzt der Anfang vom ersten, dafür konsequenter.
Ja.
Und der dritte ist halt weitestgehend komplett drüber.
Das ist gut, ja. Also ich meine, enden sie dann so, wie sie hätten anfangen sollen, das ist ja auch schon mal.
Ja, also der dritte, der hat einfach so Sachen drin.
Ja.
Die halt Plastikmöwen, die ihm an den Nippeln kauen.
Ja, da dachtest du schon, den muss ich sehen, als du die Plastik-Nippelmöwen gesehen hast.
Die waren zu gut.
Kann ich schon nachvollziehen. Also, wenn mich irgendwas zu einem Film überzeugt, dann ja wohl die Plastik-Nippelmöwen.
Ja, dabei ist er nicht mal der Nippelmann.
Ja, stimmt.
Jetzt überlege mal, das wäre noch der Nippelmann gewesen.
Das wird immer, der Film, glaube ich, ein bisschen zu gut.
Ja,
aber wie du sagst, also ist schon ein bisschen seltsam, dass die zweite Hälfte relativ gemäßigt ist eigentlich, ne? Also da passieren schon noch blöde Dinge, gerade wenn der Typ mit seinen Roboterbeinen wiederkommt und der krasseste von allen ist, er total blöd und dann, wo er dann Nico Sauer aus dem Bild kickt. Aber
aber es ist halt schon relativ normal.
Ja, richtig, die meiste Zeit passieren dann normale Yakuza-Film-Dinge.
Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Liegt vielleicht auch an der Vorlage. Keine Ahnung, ist ja auch eine Manga-Verfilmung.
Ach so, ja gut.
Und vielleicht hat die auch einfach so ein bisschen tonale Schwierigkeiten oder so. Aber ja, es wird ja auch ein bisschen ernster. Wir kriegen die Figuren so ein bisschen als richtige Figuren quasi eingeführt.
Ja.
Und ja, weiß nicht, da verheddert er sich so ein bisschen drin. In dieser Ernsthaftigkeit.
Ja.
Ist ein bisschen schade, aber macht für mich nicht viel kaputt. Also, ich hätte es gerne ein bisschen ausgewogener, aber
das boah, passt
einfach komplett blöd.
Das passt schon, also der hätte nur gegen Ende ruhig noch ein bisschen dümmer sein können. Ich meine, ist das Ende wieder blöd, auf einmal sind sie wieder im Flugzeug und der ist von seinem Liebchen abgehauen.
Ja.
Und man weiß nicht Liebchen. So ganz warum und sie guckt dann in den Himmel. Also sie erscheint ja auch zwischendurch im Mond.
Ja, also ich glaube, er macht das ja auch nicht so ganz freiwillig.
Ja,
ne? Also
ja, er wird ja schon so ein bisschen...
Wenn halt Papillon sagt, ey, du kommst jetzt mit, dann gehst du halt mit.
Ja, ist generell, wenn Papillon was sagt, machst du das halt. Ne? Der ist halt der Coolste. Ne?
Ja, der steht ja auch so ein bisschen daneben, so, was, wie, wir machen jetzt unsere eigene Bande und ich bin Nummer 2. Hä? Was?
Genau, und dann wird er halt da eingezogen, wie beim Militär eben.
Richtig, richtig. Und ja, so Dinge geschehen halt.
Das stimmt. Ja. Wie fandst du den denn so generell? Also du hast ja jetzt hier die zwei Teile noch angesehen, also kannst du ihn ja gar nicht so schlecht gefunden haben.
Nee, ich finde den tatsächlich ziemlich super. Wie er hat so ist ein bisschen unausgegoren mit dieser Tonalität, die irgendwie nicht so ganz hinhaut. Manche Witze sind halt schon sehr dumm.
Ja.
Ja, aber da muss man mit rechnen.
Ja.
Und ich bin halt immer noch verwirrt, dass das so ein Mieke-Film ist, der halt irgendwie nirgends erschienen ist, den auch sonst kaum einer guckt.
Der sieht ja auch jetzt nicht irgendwie billig aus oder so, dass man sich dafür groß schämen
muss. Nö, das ist ja eine relativ große Produktion.
Also. Ja, richtig. So bis auf ein, zwei CGI-Sachen, wo man sich denkt, huch, was ist der da gerade auf dem Bild? Sieht der schon.
Das ist halt japanisches CGI.
Richtig, wenn er den einen Typen überfährt, dann wird er auf einmal zu CGI.
Ja. Ja, aber das gehört dazu. Ich meine, der ganze Film sieht künstlich genug aus, dass das auch nicht stört.
Nee, klar, das passt schon. Also das ist schon okay. Das verwirrt mich aber auch so ein bisschen. Normal, also ist jetzt nicht so, dass jeder einzelne Mieke-Film so ein riesen Kassenschlager-Hit ist überall, ne? Aber dass der in Deutschland nicht erschienen ist, ist ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, also es ist merkwürdig. Aber so die neueren Mieke-Sachen, da ist ja öfter mal ein bisschen schwer. Also da erscheint ja schon längst nicht mehr alles.
Ja.
Und mich verwirrt's halt sehr. Also ich hatte ja neulich auch noch einen geguckt, der heißt Over Your Dead Body. So ein Horrorfilm. Und der ist halt gut, das ist ein guter Horrorfilm. Den hat er nach diesem hier gedreht. Ja. Und der kam halt auch nirgends raus. Also irgendwie in den USA gab's, glaube ich, eine DVD.
Ja.
Ja. Und diese Reihe ist irgendwie im Westen komplett untergegangen. Existiert einfach nicht. Und ich bin sehr verwirrt, warum.
Was willst du machen, ne? Ja. Naja, wir haben ihn jetzt beide gesehen. Ihr wisst jetzt, dass es diese Filme gibt.
Hat er dir denn eigentlich jetzt gefallen, oder nicht?
Ja, doch, mir. Du hast mal wieder meinen Geschmack sehr gut eingeschätzt. Das hätte mich ja überrascht, wenn du mir Filme empfehlen würdest, die mir nicht gefallen. Ich glaube, du kannst das eigentlich ganz gut. wie du sagst, dass der so ein bisschen unausgegoren tonal ist, ist halt schon seltsam, aber der wird ja nicht schlecht oder so, in der zweiten Hälfte, also das macht ja immer noch Spaß, ist ja immer noch
ist gut. Halt ein bisschen schade.
Genau, einfach nur, wenn man diese Verrücktheit der ersten Hälfte oder was der da für komische Sachen macht mit dieser lustigen Fantasiewelt da eher mag, dann ist das halt ein bisschen schade. Aber das finde ich nicht, dass das dem großen Abbruch macht. Ist halt ein lustiger...
Ich meine, das ist ja auch so ein Tonalitätswechsel, den du in etlichen Filmen natürlich hast.
Der stirbt halt in der Hälfte jemand an Krebs und dann ist die Komödie ernst.
Genau, und ich meine, hier ist es immerhin kein Krebs, sondern abgeschossene Beine und er wird halt zum Cyborg. Das ist schon besser.
Das ist schon cooler als an Krebs sterben und dann nicht mehr auftauchen. Ja. Da kann ich jetzt so nichts gegen sagen.
Ja, also, und ich meine, es ist ja nicht so, dass der Blödsinn dann komplett vorbei ist.
Ja,
ist
klar, das sind immer noch blöde Sachen.
Na, also nee, insofern, es ist schon konsequent in eine Komödie.
Und wie du sagst, da sind halt schon so zwei, drei Witze drin, wo man sich denkt, ach ja, der musste jetzt wohl kommen, ne? Aber ansonsten, der ist schon lustig. Also auch so.
Ja.
Also so japanische Komödien, die sind ja, was das angeht, manchmal so ein bisschen fragwürdig, weil die teilweise gerne auf den gleichen Witzen rumreiten. Nicht, dass westliche Komödien das nicht auch machen würden, ne? Möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber klar, wenn man da ein paar gesehen hat, dann weiß man an gewissen Stellen genau, welcher Witz jetzt kommen wird. Aber ich finde, der ist trotzdem relativ lustig. Auch wenn der teilweise halt eben diese abgedroschenen Witze macht.
Ja, aber wir, also das hat man schon so, was sie draus machen, ist teilweise doch,
ja, doch
irgendwie ganz gut.
Die Exekution.
Ja. Ja, was ich glaube, was die meisten Leute halt abschrecken könnte, sind halt so diese Sex-Sachen und dieses, nicht gerade progressive Frauenbild und so weiter. Wobei, die Juna, die ist ja eigentlich schon cool.
Ja.
Ne? Die sagt dem Typen, nee, ich fick nicht einfach mit dir. Sie gibt ihm eine kugelsichere Weste und sie findet Wrestling geil.
Ja.
Also ich finde die schon ganz cool.
Die ist schon ganz witzig, aber klar, die weiblichen Figuren sind ja alle eher, ich sag mal, Nebendarsteller, die
irgendwas. Auch gerade.
Ja.
Ja, nee, erzähl.
Ja, die halt eher dazu da sind, dass der Rest der Figuren irgendwie was macht.
Ja, Das ist ja auch, wenn Papillon eingeführt wird, das ist ja auch erst so, dass er da von hinten erstmal so einer Frau noch in Großaufnahme an den Arsch grapscht und dann gucken sie sich das Spektakel erstmal an und er misshandelt sie auch noch relativ arg, indem er sie überzeugen will, dass sie den jetzt halt erschießt und so weiter.
Ja.
Das ist nicht nett, was da geschieht, das ist nicht cool.
Also wenn man sowas ein Problem hat, sollte man sich das, ist das vielleicht nicht ganz so der Richtige. Aber ich finde nicht, dass der darf, also der hat jetzt nicht, das klang jetzt ein bisschen so, als würde er das regelmäßig die ganze Zeit über machen, das stimmt auch nicht. So meine ich das nicht. Nee,
aber da sind halt Szenen drin.
Wie du sagst, er ist jetzt da in der Behandlung nicht sonderlich progressiv, ja.
Ja, wenn man da halt ein bisschen sensibel ist, dann vielleicht lieber nicht schauen und dann auch gleich vorweggenommen, der zweite ist dann noch ein bisschen schlimmer, da geht es nämlich dann auch um Menschenhandel und so Sachen und das wird dann nicht viel besser.
Mhm.
Ne, also
ja, die Yakuza müssen
noch ein paar Sexwitze und so Kram.
Die Yakuza in Teil 2, die müssen ja böser werden. Jetzt haben sie Drogen verkauft, das schlimmer geht ja nur noch Menschen zu verkaufen, ne?
Ja, ja. Schon aber der zweite hat einen Tiger.
Oh, ja, gut. Ja, der hier hat nur Panda und Katze.
Panda?
Panda, ich meine Panther.
Panther,
Nicht Panda.
Ja. Aber ja, das ist gleich so dass das, was noch am ehesten Leute abschrecken könnte, würde ich sagen.
Ja.
Aber prinzipiell ist es halt einfach ganz großer, dummer Scheiß und das in eigentlich ganz hübsch.
Ja.
Hat Spaß.
Ja, ich auch.
Jo.
Der ist gut, kann man sich mal ansehen, wenn ihr den bekommt.
Ja, also ich meine, den bekommen ist nicht schwierig. Man kann sich zum Beispiel die japanische Blu-ray holen und dann kann man sich Untertitel aus dem Internet suchen oder so. Und dann kann man sich den anschauen. So ist nicht.
Ja.
Also, ist eine Option.
Auf jeden Fall, ne? Kann man machen.
Ja. Aber der lief anscheinend auch auf irgendwie diversen Festivals oder anderswo verfügbar. Also, ich kenne ein paar Leute, die den auch gesehen haben. Ich glaube auch auf legalem Wege.
Ja.
Also insofern, der muss schon mal irgendwo verfügbar gewesen sein. Wir vielleicht lief auf irgendeinem Festival oder war irgendwo mal in irgendeinem Streaming-Gedöns oder was.
Mhm.
Keine Ahnung, aber ja. Da wenn man sich Mühe angucken, gibt, kann man den sehen. Ja. Wäre schön, wenn vielleicht doch noch, also der irgendwann mal rauskommt. Vielleicht erbarmt sich ja irgendwer und sagt so, oh, jetzt haben wir die Reihe voll, drei Teile, machen wir eine Box oder sowas.
Genau, so eine Trilogie-Box. Könnt ihr doch mal machen. Ihr, du, mit deinem Label, das du hast, garantiert. Irgendeiner von unseren Zuhörern hat doch garantiert eins.
Genau, wir haben ja auch diesen Zuhörer mit dem Plattenlabel.
Genau, richtig, da haben wir doch bestimmt auch einen der Filme rausbringen.
Genau. Bestimmt irgendwo. Ja, hast du noch irgendwas zu diesem Film zu sagen oder bist du leer?
Leer bin ich noch nicht, da gehe ich gleich woanders hin für, aber hab ich zu dem Film noch was zu sagen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich hatte Spaß.
Würdest du die Fortsetzung ansehen?
Ich denke schon, ja. Also der hat Spaß gemacht und wenn die anderen ähnlich viel Spaß machen, dann würde ich mir die Fortsetzung ansehen, ja.
Sie sind ähnlich dumm, ja.
Das ist gut. dumm ist gut.
Ich finde das ein gutes Schlusswort.
Okay, tschüss.
Tschüss.